Ich mag Erwartungen im Raum, die fordern heraus. Herr General spricht. Wow, Halleluja. Gott ist gut. Ist noch viel besser. Wenn ich bequem bin und ich meine Kontaktlinsen auslasse, dann trage ich so ein Drahtgestell auf der Nase. Moment, sehe ich euch ganz verschwommen, weil doppelt gemobbelt hält ja nicht besser. Und ich habe herausgefunden, das weiß jeder Brillenträger, dass ein verdrecktes Glas die Sicht behindert, ja manchmal sogar richtig verändert. Ja, wenn das ständig voll mit Dreckklümpchen wäre und ich gucke da durch und dann sieht alles schmutzig aus, was ich da durch anschaue. Wenn du so frisch geduscht hast und ich gucke dich, warte mal, muss ich das noch? Ja, fantastisch. Und ich glaube, dass wir als Christen sehr, sehr, sehr darauf aufpassen müssen, dass unsere Augen frei von Schmutz sind. Oder wenn wir es mal als Brille sehen, dass unsere Brille geputzt ist, bevor wir auf Gott schauen. Ich behaupte nämlich, dass wir alle Brillenträger sind im geistigen Bereich. Die Leute sagen, ich habe nie eine Brille, ich gucke immer alles real. Das ist schon wieder eine Brille. Wir gucken immer durch irgendwas durch, weil wir sind durch irgendwas geprägt und beeinflusst worden. Unsere Weltsicht ist durch irgendwas entstanden und durch diese Brille schauen wir die Wirklichkeit an. Deswegen sehen die einen das und die anderen das und die anderen verstehen überhaupt nicht, was die ersten beiden da erzählen, obwohl sie in dieselbe Richtung schauen. Versteht ihr? Das Wort Gottes ist die Brille, der ich mich verpflichtet habe. Durch die möchte ich in diese Welt schauen, durch die möchte ich mein Leben betrachten, durch die möchte ich meine Zukunft sehen. Das ist meine Brille. Und ich glaube, dass sie nicht einfach nur eine Brille ist, sondern dass es die Brille ist, die wirklich klare Sicht bringt. Es gibt ja viele Brillen. Einige klären das, aber diese Brille klärt tatsächlich alles in meinem Leben. Sie bringt Klarheit überall hin. Sie ist für mich nicht austauschbar und nicht ersetzbar und nicht nur eine von vielen, sondern sie ist für mich die eine. Und wenn ich durch diese Brille schaue und sie sauber ist, dann sehe ich Dinge völlig klar. Was wir heute hier machen, ist eine Brillenputzaktion. Wir putzen heute Morgen, ich helfe euch heute, eure Brillen grundzureinigen. Und zwar über einen Bereich, ich habe ihn genannt, stehe wohl. Wohlstand ist so ein bisschen ein abgelutschter Begriff. Und natürlich meint es dasselbe. Stehe fest, stehe wohl, stehe gut, hab einen guten, festen Stand, einen Wohlstand. Um das allerdings haben zu können, muss ich mein Gottesbild klären. Denn wenn mein Gottesbild eine beschmutzte und anders gefärbte Brille darstellt, werde ich gewisse Dinge niemals sehen können. Obwohl sie klipp und klar in der Bibel drinstehen. Religion verformt das Evangelium für die, die es nicht merken. Es wird verändert, genetisch sozusagen verändert, durch eine religiöse Brille. Und ich lese das Wort und es sagt mir gar nichts. Oder irgendwas. Aber nicht das, was eigentlich drinsteht. Ich möchte uns helfen, heute die religiösen Brillen, insofern wir noch etwas davon haben, abzulegen und die Brille des Wortes aufzuziehen, die uns Klarheit und Schärfe gibt über das Wort. Und zwar in einer Balance. Ausgewogen. Nicht nur die Lieblingsverheißungen nehmen und die anderen Dinge vergessen, sondern eine Balance. Ich habe nachgeschaut, wir haben seit 6 Jahren nicht mehr über Wohlstand gelehrt in dieser Gemeinde. Das ist ein echtes Versäumnis, das ich mir anziehen muss. Wir werden darum jetzt einen Dreiteiler haben, der heute anfängt. Und über die nächsten Wochen immer wieder mal, wenn ich hier dran bin, zu hören sein wird. Das Gebäude da im Hintergrund auf der Folie ist, wie ihr sehen könnt, eine Kirche, ein Kirchengebäude. Und ich habe dieses Bild genommen als Überschriftenbild, weil diese Kirche auf einem Felsen gebaut ist. Sie steht fest auf dem Wort. Und nur wenn wir als Christen ebenfalls auf diesem Felsen stehen, dann können wir auch wohl stehen. Denn alles andere ist sandiger Boden, der nachgeben kann und das auch tut im Laufe unseres Lebens, und zwar mehrfach. Dann fallen unsere Lebenshäuschen zusammen, unsere Ehe bricht zusammen, die Kinder entfremden sich, am Arbeitgeber haben wir Stress, Mobbing oder was auch immer, Finanzen brechen zusammen und all das passiert, wenn wir nicht feststehen auf dem Wort. Ich möchte euch jetzt die drei großen Gs mal kurz nahebringen. Ihr habt die sicherlich schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Die drei großen Gs sind Glauben, nämlich das Sprechen und Handeln im Glauben an das Wort Gottes, sind Gebet und sind Geben. Das sind drei große Gs, die meiner Beobachtung nach zu den meist umkämpften Gebieten im Leben eines Christen gehören. Mal ganz ehrlich, wer von euch hat in diesen drei Bereichen noch nie einen geistigen Kampf erlebt, noch nie Anfechtungen erlebt, noch nie versagt? Ich sehe keine Hand, auch meine kann ich hier nicht heben. So, wir wissen, dass das wahr ist. Und es gibt Hindernisse, weil wir unterhalten uns heute über das letzte dieser drei Punkte, über das Geben. Gebet haben wir oft drüber gesprochen, über Glauben sprechen wir auch sehr oft. Aber Geben ist so ein bisschen Stiefkind gewesen die letzte Zeit. Darum bitte ich, diese Lehre nicht einseitig zu sehen. Sie ist immer im Kontext zu all den anderen Dingen zu sehen, die wir sonst hier lernen. Wenn wir jetzt dreimal über Finanzen lehren, dann heißt das nicht, dass nur noch Finanzen zählen, sondern dass es einfach ein bisher oder die letzte Zeit ein bisschen unterbelichteter Bereich ist, den wir jetzt mal fokussieren und damit wir auch hier in der Balance sind. Hindernisse zum Geben können sein mangelnde Erkenntnis. Wenn ich nicht weiß, was Geben eigentlich ist, warum ich das tun sollte, wie das funktioniert, was Gottes Wort dazu sagt, dann ist es einfach erstmal eine mangelnde Erkenntnis und das kann dir keiner übel nehmen, wenn du deswegen nicht gibst. Unglauben ist dann schon wieder ein anderes Thema. Wenn ich das Wort kenne, aber sage, ich glaube das nicht, dann habe ich ein Problem. Denn es hat dann mit dem dritten Punkt unter anderem zu tun, Ungehorsam. Ich weiß genau, dass ich es tun soll. Ich weiß auch, dass Gott das will. Aber ich will das nicht. So geht es in unserem Leben um Balance. Weil geistlich wohl zu stehen, bedeutet Balance zu haben. Dann falle ich nicht und kipp ständig nach irgendeiner Seite um oder stolper über irgendwas, sondern ich habe einen festen geistlichen Stand. Und der gute Knabe da hat da sicherlich eine Herausforderung hinter sich bei diesem Balanceakt. Heute werden wir uns den Bereich Mangel der Erkenntnis eben genauer anschauen. Weil wohl zu stehen ist ja etwas, was vor dem Fallen schützt. Wohlstehen begrenzt sich auch nicht nur auf Finanzen. Das möchte ich ganz klar sagen. Wohlstand hat viele Aspekte, wovon wir uns in dieser Reihe den Bereich Finanzen ein bisschen näher anschauen wollen. Wohlstand oder Balance im Bereich finanziellem Wohlstand ist wichtiger als die Säure-Basen-Balance in deiner Ernährung. Sie ist wichtiger als die Eiweiß-Kohlenhydrat-Balance in deiner Ernährung. Sagt euch alles nichts, aber wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt, wisst ihr, da gibt es verschiedene Wichtigkeiten von Balancen. Und es ist auch wichtiger als die Sport-Bewegungsbalance, die wir so haben sollten. Das sind alles wichtige Balancen, will ich gar nicht kleinreden. Viele weitere, die wir jetzt reden könnten. Die Balance zwischen Freizeit und Dienst zum Beispiel. Die Balance zwischen Umgang mit meinem Ehepartner und mit meinen Kindern. Da muss ich überall eine Balance haben. Wenn ich nämlich einseitig in einem Bereich bin, dann leidet immer irgendwas. Aber die Wort Gottes kennen und Wort Gottes leben Balance, die ist es, auf die es für mich richtig ankommt. War jetzt zu schnell. Wort Gottes kennen und Wort Gottes leben, die Balance. Da müssen wir uns drauf konzentrieren. Wenn die nämlich stimmt, dann führt Gott uns schon von ganz alleine in all die anderen Bereiche, wo wir außer Balance sind. Ich möchte euch kurz sagen, worüber wir uns heute unterhalten. Das wird zum einen sein, dass wir Vorurteile gegenüber Wohlstand abbauen. Denn wenn wir Vorurteile gegenüber Wohlstand haben, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht anstreben. Stimmt's? Dann werden wir uns Beweggründe anschauen, um göttlichen Wohlstand zu erlangen. Was sagt die Bibel dazu? Und wir werden schließlich uns einen biblischen Weg hin zu göttlichem Wohlstand genauer ansehen. Das wird was sein, was wir heute machen. Wir werden die nächsten Male dann noch weitergehen. Ich glaube, das nächste Mal werden wir uns über den Zehnten unterhalten, über Opfer und auch die Geschichte der ganzen Dinge. Und im dritten Teil werden wir uns anschauen, dass Jesus nicht arm war, was ja oft für gerade religiös geprägte Menschen ein Problem ist, die dann irgendwelche Lehren im Kopf haben, die überhaupt nicht in der Bibel stehen, sondern da stehen ganz, ganz andere Sachen drin über Gott und seinen Plan mit den Menschen und auch die Umsetzung davon. Okay, aber heute bleiben wir mal bei dem Bereich, dass wir uns damit auseinandersetzen, welches Gottesbild wir eigentlich haben. Weil das zählt und das bestimmt tatsächlich, was wir erwarten. Wenn ich einen geizigen Vater hatte, der mir immer nur beigebracht hat, was man alles nicht kaufen sollte und dass man auf keinen Fall irgendwas besitzen sollte, was überdurchschnittlich ist, dann wirst du ganz sicher mit Wohlstand ein Problem haben. Das ist normal. Weil du hast andere Dinge gelernt und wir lernen unser ganzes Leben lang. Fatal ist es, wenn du sagst, das bleibt so, weil das habe ich mal gelernt und das taste ich nicht mehr an. Dann wird das natürlich an dir vorbeirauschen wie ein D-Zug oder wie ein ICE, der hoffentlich nicht entgleist. Aber wenn du sagst, ich will mir das jetzt mal im Balance anschauen, das, was ich weiß, im Vergleich zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und vielleicht änderst du dann ja eine deiner Meinung. So fangen wir an mit Vorurteilen gegenüber Wohlstand. Gegenüber Wohlstand abbauen. Ach, was ein Deutsch. Könnte rumänisch sein, ne? Halleluja. Mein Freund weiß, wie ich das meine. Er hat ein fantastisches Deutsch. Ich könnte nur halb so gut rumänisch sprechen wie er Deutsch. Wohlstand bedeutet mehr zu besitzen, als gebraucht wird. Ist eine sehr passende, kurze, treffende Formulierung. Wohlstand heißt, ich habe mehr im Säckel, als ich ausgeben muss. Mehr auf dem Bankkonto, als abgebucht wird. Mehr in meinem Vorratsschrank, als wir fürs Essen brauchen. Das ist Wohlstand. Da fängt es an. Aber ich denke, ich muss dann doch mindestens Millionär sein. Nicht mindestens. Möglicherweise führt Gott dich dahin, möglicherweise aber auch nicht. Das hat wiederum andere Dinge, über die wir uns noch unterhalten. Wohlstand heißt jedoch nicht, dass jeder Millionär sein muss. Preis sei Gott. In Italien, früher war das so. Da war jeder Millionär. In Deutschland war sogar mal jeder Milliardär. Kennt ihr so diese alten, wenn die dann Brot einkaufen fuhren mit ihrem Schubkarren voll mit Geldscheinen, nur um ein Brot kaufen zu können. Am nächsten Tag musste es schon zwei Schubkarren ankarren. Inflation, üble Sache. Das ist nicht die Form von Wohlstand, die wir uns wünschen. Und wir wollen, dass das, was wir haben, auch wertvoll bleibt. Und ich habe herausgefunden, dass Wohlstand auch in der dritten Welt möglich ist. Auch in Ghana ist Wohlstand möglich. Es sieht nur anders aus als hier. Für viele Ghanaer ist der Besitz eines Fahrrades etwa so viel Wohlstand wie für dich der Besitz eines Zweitwagens. Ja, das müssen wir verstehen. Sie stehen in ihrem Land, in ihrer Kultur damit sehr wohl, weil sie deutlich über dem Durchschnitt stehen. Also Wohlstand heißt mehr zu besitzen, als ich brauche. Ich hoffe, ihr könnt das noch lesen. Wenn nicht, könnt ihr es in eurer Bibel nachlesen. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Hier wird das Wort, was für El Shaddai steht, übersetzt sozusagen. El Shaddai ist ein Name Gottes aus dem Alten Testament, der bedeutet der Gott, der mehr als genug ist. Wenn du so sagst, El Shaddai, ich bete dich an, dann ist das nicht irgendein fremder Name, es ist ein Name Jahwes, ein Name des Gottes der Bibel, der ihm gegeben wurde von Menschen, die erlebten, wie er ist. Und ich möchte von denen lernen, die erlebt haben, wie er ist. Ich möchte lernen. Und die Bibel gibt uns viele Gottesnamen mit, die uns immer wieder Aspekte von Gott selbst zeigen, von seiner Persönlichkeit. Und El Shaddai, wow, der Gott, der mehr als genug ist. Wer will mit dem nichts zu tun haben? Geliebter, heißt es im 3. Johannes 2, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Das schrieb niemand Geringeres als der Apostel Johannes, der als Lieblingsjünger Jesu bekannt ist, der als Apostel der Liebe bekannt ist, der als einziger der 12 ein langes Leben zu Ende bringen durfte, ohne als Märtyrer zu sterben. Und er schreibt später in seinem höheren Alter diesen Brief und er sagt, übrigens Leute, euch soll es so gut gehen, wie es eurer Seele als Erretteter überhaupt nur gehen kann. Und zeigt mir einen, der mehr Anlass hat, glücklich zu sein, als jemand, der Jesus Christus in seinem Leben hat und merkt, Gott ist mit mir jeden Tag, egal was ist. Er hilft mir aus jedem Schlamassel raus. Er hält mich hoch, er stellt mich wieder her, er heilt mich, er befreit mich, er versorgt mich. Und so wie es so einer Seele gut, so soll es dir in allem gehen. Ich meine, das ist nicht irgend so ein Begrüßungsfloskel-Dingsbums, wie wir es vielleicht manchmal sagen. Ne? So, hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo. Man wartet nicht auf eine Antwort, weil es einen nicht wirklich interessiert. Das ist eine Floskel. Das ist keine Floskel. Das ist Wort Gottes. Das ist wie wenn Gott das selbst zu dir sagt. Er sagt, übrigens, Heike, ich wünsche, dass es dir so gut geht in allen Bereichen, wie es deiner erretteten Seele geht. Oh. Ich meine, wenn ich das sage, ist das eine Sache, aber stell dir vor, Gott sagt dir das und er meint das auch so. Mein Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. So kenne ich Gott. Er ist kein Schwätzer, er ist keiner, der heute so und morgen so ist. Er ist gleich, er ist klar, er ist liebevoll, geliebter. Lieber Mann, hast du dich schon mal so angesprochen gefühlt von jemand anderem als deine Frau? Sollte Gott gewesen sein, sonst hast du vielleicht ein Problem. Aber wenn Gott dir sagt, geliebter, geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlergeht. Oh, Johannes kannte eben diese Einstellung von seinem Meister Jesus, dem er 3 Jahre intensiv nachfolgte, sehr, sehr gut. Das musste ihm keiner sagen. Uns muss man das sagen, weil ja, wir kennen ihn vielleicht noch nicht so gut. Gott will, dass es uns in allem richtig wohlergeht. Und dann lesen wir im Matthäus-Evangelium, der 2. Schriftstelle. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, also die, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater, Papas versorgen ihre Familie, wenn es gute Papas sind. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Jeder Vater, jede Mutter hier weiß, wenn das Kind neue Klamotten braucht. Trachtet aber, heißt es dann, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Kleidung, Nahrung, Wohnung, wird euch hinzugefügt werden. Wow, Gott weiß, dass wir das brauchen. Und wir sollen uns nicht sorgen. Denn wenn wir uns sorgen, sorgt er sich nicht mehr darum. Wenn wir aber entschieden sind, uns um das zu sorgen, was ihm wirklich wichtig ist, dann hat er versprochen, hält er uns den Rücken frei bei all dem, was wir wirklich brauchen. Den Deal haben wir, Iris und ich, vor 21 Jahren rund gemacht. Und gesagt, Gott, wir wollen uns nicht sorgen um irgendwas, außer um dein Reich. Alles, was du willst, das wollen wir tun. Egal, was es uns kostet, egal, wie schwierig es aussieht, wir ziehen es durch, wir machen es, wenn du es uns nur klar machst. Das ist der Deal. Und wir erwarten, Herr, dass du uns den Rücken frei hältst. Du bist der, der uns befördert, du bist der, der uns versorgt, der für unsere Familie sorgt, für unsere Gesundheit gesorgt hat. Wir nehmen das alles, der Kühlschrank ist da, die Tür ist mehr offen als zu bei uns. Aber ständig reinholen und holen und holen und ziehen. Halleluja. Nach Gottes Reich trachten bedeutet, darin zu investieren. Wenn ich nach irgendetwas richtig trachte, von ganzem Herzen, dann gebe ich etwas hinein. Wenn ich in das Wohlergehen meiner Familie trachte, dann investiere ich in meine Familie, oder? Okay, aber ich mache das. Ich gebe meine Kraft da hinein, ich gebe meine Zeit da hinein und ich gebe sogar mein Geld da hinein. Also trachten nach Gottes Reich hat etwas mit Einsatz zu tun. Es ist nicht billig und es ist nicht Er ist nicht billig zu haben. Gottes Reich war nie billig zu haben. Die ersten Christen haben das am besten erfahren. Viele haben ihr Leben gelassen dafür. Sie haben alles gegeben, alles investiert. Wir heute, ja, wir krümmen uns manchmal schon, wenn Gott sagt, gib mal 100 Euro. Oh Gott, so viel. Ich meine, wenn er das sagt, dann sollten wir uns nicht krümmen und sagen, natürlich gerne, ja, sofort. Ja, ich mag das Bild. Wir lernen unsere Kinder von klein auf, dass den Zehnten geben und Opfer geben ganz normal ist. Und die kämen gar nicht auf den Gedanken, das nicht mehr zu machen. Die kommen, wenn die irgendwo Geld geschenkt bekommen, machen sie ihr Kuvert, tun ihren Zehnten da rein, manchmal mehr, und freuen sich auf Sonntags, wenn sie es hier aussäen können. Das ist normal. Wenn du ein Kind das lehrst, wenn es klein ist, wird es, auch wenn es groß ist, das nicht ändern. Wir haben hier ein paar Leute sitzen, die machen das seit Kindheit an. Melli sehe ich gerade hier sitzen. Thomas ist heute nicht da. Die Christel, naja, Kind, Jugend und Jugend an. Haben wir das gemacht. Ja. Und den Leuten geht's gut. Finanziell versorgt. Amen, Melli? Gute Berufe gelernt. Gute Partner gefunden. Gott ist treu, wisst ihr? Gott ist treu. Das ist gut, als Pastor sieht man manchmal ein paar Generationen. Das ist so spannend zu sehen, wie Gott bestätigt und Dinge verändert. Treu ist zu dem, der zu ihm treu ist. Oh, halt. Die Prüfung. Diese Prüfung ist für mich seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz wichtig, um Treue festzustellen im Leben eines Menschen, in meinem eigenen Herzen. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch in vielem ungerecht. Ich bin nicht beeinflusst oder beeindruckt, wenn mir jemand sagt, oh, wenn ich mal das Erbe habe oder das habe, dann gebe ich davon meinen Zehnten. Bin ich überhaupt nicht beeindruckt, weil ich das nicht glaube. Wenn er es nicht jetzt schon tut mit seinem Gehalt oder mit seinem Einkommen, was er hat. Im Kleinen bin ich treu. Wenn ich von meinen 10 Euro, die ich irgendwo geschenkt bekomme, nicht meinen Euro 10 gebe, dann werde ich es auch nicht mit 100 oder mit 1000 oder mit 100.000 machen. Stimmt's? So, diese Prüfung ist gut, um unser eigenes Herz zu checken, wie dieses Kind mit seinem Geld. Sind wir so kindlich und einfach und machen das, weil Gott das klar gesagt hat? Ich werde das noch belegen im nächsten Mal, wie wichtig das ist und warum das wichtig ist. Es ist eine Prüfung. Und zwar die Prüfung, ob du in der Lage bist, mit viel Geld umzugehen. Ob Gott dir viel Geld anvertrauen kann. Gott sagt über sich selbst, alles Silber und alles Gold ist mir. Alle Herden auf 1000 Hügeln ist meins. So, Gott hat kein Finanzproblem, versteht ihr? Er braucht weder dein noch mein Geld für irgendwas. Aber er hat sich entschieden, ein System aufzubauen in dieser Welt, das wir Glauben nennen. Und aus diesem Glauben heraus werden Dinge, die vorher nicht da waren, existent. Jedes Mal, wenn ich im Handeln einen Schritt weiter gehe als bisher, ist es wie wenn ich hinter den Vorhang gehe, hinter den Vorhang dieser Welt und ziehe etwas aus dem unsichtbaren Bereich in die Existenz meiner Gegenwart. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes im neuen Bund. Im alten auch schon zum großen Teil, aber im neuen ganz klar. Und darum hat er sich festgelegt, hat gesagt, wenn ihr im Glauben handelt, egal was ihr macht, Geld oder andere Dinge, werdet ihr Ergebnisse haben, die übernatürlich sind. Gott hat mit mir genauso gehandelt. Er hat mir diesen Dienst gegeben, zum Zeitpunkt, wo niemand außer mir hierin investiert hat. Meine Mama hat ja letztes Mal ihr Lebenszeugnis gegeben. Und zu dieser Zeit, wo Gott mir schon gesagt hat, was wird, zumindest einiges mehr von dem, was wird, haben wir alle unseren Zehnten nach Karlsruhe gegeben. In eine Gemeinde, durch die wir zum Glauben gekommen sind, wo wir 2 Jahre nahezu jeden Sonntag hingefahren sind, als Familie und einige von den Gründungsmitgliedern noch mit. Und mir hat Gott zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, der Zehnte gehört in diesen Dienst. So, ich weiß nicht, wie ich es damals genannt hätte, ob ich es Dienst genannt hätte. Und so habe ich meinen Zehnten damals in Hadamar, wo wir gewohnt haben, gelassen. Und habe damit aber gearbeitet, habe damit Dinge angeschafft, habe Gemeindesachen vorbereitet. Und ich war eine ganze Weile der Einzige. Es waren 85 Euro oder 170 D-Mark. Das war damals mein Zehnter. Als junger Unteroffizier gab es nicht mehr. Das war mein Gehalt. Und wenn ich heute meinen Dienst anschaue, dann sage ich, es ist weit mehr als das Hundertfache jeden Monat hier, was eingeht. Heute in diesem Dienst. Und es wächst weiter. Es entwickelt sich weiter. Und mehr Dinge können wir tun. Von sowas hätte ich damals nicht mal zu träumen gewagt, was wir heute hier schon haben können und tun können. Jesus selbst sagt, dass du nicht über mehr Geld treu sein kannst, wenn du ihm von deinem jetzigen Geld schon nicht treu seinen Zehnten gibst. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und meine Lebensentwicklung skizziert. Bitte nicht festnageln auf die Prozentzahl oder irgendwas. Das könnte genauso gut deine Lebensentwicklung sein. Sie ist nur exemplarisch. Das meint eine Lebensentwicklung in Qualität des Lebens, in Zunahme der Finanzen, in Zunahme der Liebe in der Familie, in Harmonie, im Wachsen des Dienstes. Wir können alles hier mit reinnehmen. Okay, wie ist mein Leben verlaufen? Und wenn man das so sieht, sagt man, das ist urbiblisch. Meine Bibel sagt, ich soll immer nur aufwärts steigen und niemals herabsinken. Stimmt's? So sollte ein Leben sein. Und so wünsche ich jedem von euch und Gott wünscht jedem von euch so ein Leben. Genau, also so ähnlich, ne? Eine Kurve, die steil nach oben geht. Gehe ich aber jetzt einmal mit einer Lupe ran und gucke mir mal nur einen Jahreszeitraum, zwei Jahreszeitraum an und dann sieht das schon gar nicht so aus. Da sehe ich, boah, da gibt es ja auch eine Tiefe, guck mal da. Und so richtig hoch ist das ja auch noch nicht. Und ich meine, dass wir gut daran tun, unser Leben als langfristige Entwicklung zu betrachten, anstatt uns da aufzuhalten, wo wir vielleicht gerade in der Senke sind. In jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Und auch im erfolgreichsten Leben gibt es Tiefen. Die erfolgreichsten Leiter, die ich kenne, sind durch tiefe Tiefen gegangen, alle miteinander. Vor allem in der Anfangszeit ihres Dienstes. Da gab es immer ordentliche Löcher. Aber wenn man den ganzen 10, 20, 30 Jahre Dienstverlauf sieht, dann siehst du die gar nicht mehr. In der Statistik gibt es einfach nur die Linie. Ne? Die gibt's, die kleinen Wellen, die man dann in dieser Statistik sieht, die waren aber mal richtig tiefe Löcher, wo man drin war. Es geht doch um die Tendenz, die wir haben. Es geht darum, dass wir einen Aktienkurs sozusagen, den Aktienkurs meiner Lebensaktie, meines Lebens, dass der auf Langfrist angelegt ist. Und wenn ich die richtigen Dinge heute tue, wird das auf morgen immer eine Auswirkung haben. Und wenn es richtig runtergeht, ich tue trotzdem die richtigen Dinge. Auch wenn alle mich für blöd halten und all das. Wir waren mal in einer richtig dicken, fetten Finanzkrise. Das war 2000. Selbst verursacht. Konnte Gott nichts für. Das war mein Fehler. Ja, ich kann das auch. Aber ich habe es dann nicht mehr wiederholt. Das reicht einmal. Und da waren wir auch. Ne? Oh, jetzt können wir eigentlich gar keinen Zehnten mehr geben und all das. Das waren Gedanken, weil wir mussten viel, viel Geld abtragen. Und wir haben das auch über 6,5 Jahre gemacht und haben das durchgezogen, haben jeden Cent zurückgezahlt und durften dann Schuldenfreiheit feiern. Aber erstmal war das doch ein Loch, was da war. Wie gehe ich denn damit um? Gott liebt dich in der Finanzkrise und ohne die Finanzkrise. Und er möchte, dass wir da wieder rauskommen. Nicht, dass wir uns aufhalten in diesem Bereich, sondern dass wir erwarten, wir kommen darüber. Es gibt ein Leben danach. Mein Leben endet hier nicht, sondern ich gehe im Glauben weiter, ich halte fest an dem, was ich weiß und weiß, Gott holt mich da raus. Wichtig hierbei ist es, dass wir uns die Einstellung anschauen, die wir haben. Denn eine Wurzel allen Bösens ist die Liebe zum Geld, sagt die Bibel. Und ich behaupte mal, dass jedes Ding, was du liebst, ein ernsthaftes Problem für dein Wachstum darstellt. Jedes Ding. Wenn du Essen liebst, dein neues Mountainbike liebst, Uwe und ich um neue Mountainbikes, lieben dürfen wir die nicht. Dein Hobby, dein Sport, dein Verein, dein, was du besonders gut kannst, dein Lobpreisdienst, wenn du es liebst, disqualifizierst du dich von geistigem Wachstum. Denn Gott sagt, dir ist alles dargereicht zum Genuss, aber nicht zum Lieben. Du sollst Menschen lieben, du sollst Gott lieben. Wenn du Dinge liebst, können die schnell den Status haben, dass sie an Gottes Stelle landen. Versteht ihr, was ich meine? Den Unterschied. Es ist ein feiner Unterschied und vielleicht versteht ihn auch nicht jeder. Aber denk mal drüber nach. Eine Sache zu genießen ist okay, eine Sache zu lieben nicht. Ein Mensch zu lieben ist okay, Gott zu lieben ist ganz wichtig und gut. Das heißt auch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, was damals ja ein Götze war, der besonders eben auf Geld stand. Geld ist in dem Fall ein Götze geworden. Je mehr Geld man dem Mammon brachte, desto erfolgreicher schien man zu sein, desto mehr würde dieser Götze einem dienen. Das war der Irrglaube damals. Und Mammon war ein brutaler Gott, dem Menschen dargebracht wurden und geopfert wurden. So, und wenn Gold oder Geld zu unserem Mammon wird, dann haben wir ein Problem. Dann lieben wir Geld mehr als was anderes. Und glaub mir, du musst nicht viel besitzen, um Geld zu lieben. Ich weiß, Leute, die haben nicht mal 100 Euro auf der Bank und für die ist das ihr Gott. Niemals dürfte Gott davon auch nur einen Cent haben wollen. Versteht ihr? Und andere haben vielleicht 10 Millionen und geben leichtfertig, wann immer Gott was sagt, da eine Million und da eine Million. Und das ist nicht ein Problem. So, Geiz ist im Herzen. Geiz hat was mit Haltung zu tun. Und aus Haltung heraus entsteht Verhalten. Was wir oft bekämpfen wollen, ohne die Haltung zu verändern. Aber die Haltung verändern, verändert sich auch das Verhalten. Das ist immer so. Ich habe heute viele Schriftstellen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir vom Wort her genau, gerade und klar sehen, wie Gott über Geld denkt. Nur dann können wir entspannt auch drauf zugehen und sagen, okay Gott, dann will ich mehr davon. Nicht um es zu lieben, sondern um es zu genießen und um zu geben. Halleluja. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mit anderen Worten, das, was dir wichtig ist, wird immer deine Aufmerksamkeit und deine Haltung ziehen und verändern. Ehre sei Gott. Und wenn unser Schatz der Herr ist und das Wort, dann wird alles in uns immer dahin ziehen. Gott näher zu dir, wie Marian sagte, 2 Jahre lang, jeden Sonntag weinend im Gottesdienst. Marian, ich bin so oft am Weinen, ich weiß, was du meinst. Ich habe so oft meine Zeit mit dem Herrn morgens, wo ich ihm vielleicht ein paar Lieder singe und so oft weine ich dabei, weil ich ihm einfach nur näher kommen will. Und ich spüre, wie er das auch will. Und ich spüre, wie er Wege aufmacht, die vorher nicht da waren. Und diese kleinen Zerbruchmomente, das ist nicht mehr der große Zerbruch, der sollte ja irgendwann mal stattgefunden haben. Das sind die kleinen Dinge, wo wir noch so garstige Nebentriebe entwickeln, ja? Wisst ihr? Die dann noch was anderes wollen als der Herr. Muss nicht mal Sünde sein, aber es ist einfach daneben. Und wir denken, oh Herr, bitte hilf mir, dass ich auch in dem Bereich noch klarer für dich lebe und dich repräsentiere. Matthäus-Evangelium heißt es dann noch. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, all dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Willst du vollkommen sein, meint das Erwachsensein im Glauben, meint das Reifen über den durchschnittlichen Punkt hinaus. Es geht hier nicht um die Errettung, sondern um einen höheren geistigen Stand für diese eine Person, die zu Jesus kam und die weitergehen wollte, aber nicht um jeden Preis. Es bedeutet, Gott gehorsam zu sein und so weit in der geistigen Entwicklung zu sein, dass wir Dinge loslassen können, die uns nicht gut tun, beziehungsweise die unserer geistigen Entwicklung im Weg stehen. Es muss klar sein, dass wir bereits vollkommen in Christus sind. Doch dann ist es unser Ziel, mit Gottes Hilfe auch in uns weiter Richtung Vollkommenheit zu reifen. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Dem Stande nach, dem Zustande nach oft nicht so sehr. Wir verhalten uns noch nicht so, wie wir uns eigentlich verhalten sollten, weil unsere Haltung noch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Das Ganze, du sollst und du musst und du darfst nicht, ist oft nicht wirklich hilfreich, weil es verändert nur so lange, wie die Motivation anhält. Wenn ich einem Mitarbeiter lang genug eine Karotte vor die Nase halte, wisst ihr, dann geht die in die Richtung. Und wenn die Karotte irgendwann nicht mehr da ist, dann geht es wieder zurück. Das ist wie so ein Gummibandeffekt. Ich kann dich motivieren mit irgendeiner emotionalen Predigt. Du wirst heute genau das tun vielleicht, wo ich dir rate, es zu tun. Und morgen ist die Emotionalität weg, der Alltag ist da und du machst wieder genau wie vorher. Der Gummiband zieht dich wieder zurück, da wo du warst, weil deine Haltung dieselbe geblieben ist. Du wolltest zwar was ändern, aber du hast die Haltung noch nicht verändert. Und das ist im Prozess. Das dauert seine Zeit, manchmal. Manchmal geht es auch schneller. Es hat was mit Entscheidungen zu tun. Mit Dingen loszulassen und andere Dinge zu ergreifen und nicht mehr loszulassen. So ändere ich Haltung. Oh, das ist aber anstrengend. Ja, manchmal ist es anstrengend. Ja, es ist nicht immer alles einfach und alles billig. Für Jesus war es auch anstrengend. Und er sagt, im Vergleich zu dem ist alles, was ich euch auftrage, leicht und simpel. Mein Joch ist maßgeschneidert, ihr könnt es wunderbar ziehen. Die Last, die ich euch gebe, ist leicht. Ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr vorher immer versucht, wenn ihr eure Verhalten immer nur verändern wolltet. Und das ist anstrengend. Immer wieder, ich habe schon das 20. Mal mit Rauchen aufgehört. Und das ist so anstrengend. Wenn du die Haltung veränderst, verändert sich das ganz schnell von alleine. Diese Stelle, die ich eben gelesen habe, die wird oft für das Predigen eines Armutsevangeliums genommen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Du darfst nichts besitzen. Wenn du irgendetwas von Wert hast, fühl dich gefälligst schuldig. Denn dann bist du nicht im Weg, im Willen unseres Herrn. Denn der möchte, dass du alles verkäufst und dann alles den Armen gibst und nur noch ihm nachfolgst. Du armer, armer Mensch. Das war's denn dann von gutem Leben, ne? Im Kontext der Heiligen Schrift müssen wir alles betrachten, was geschrieben steht. Denn nur dann kriegen wir eine Balance in unserer Sicht. Sonst gehören wir zu den Christen, die sich ihre Lieblingsbibelstelle holen und die so oft predigen und zitieren, bis jeder nur noch das tut. Und alles andere ist dann vergessen, nicht beachtet. Es entsteht dann eine extreme Richtung. Extrem heißt immer einseitig und unweise. Wir sind radikal, aber nicht extrem. Radikal heißt von der Wurzel her mit dem Wort verbunden. Das sind wir. Nicht gewalttätig oder sowas, zumindest nicht gegen Menschen und gegen Tiere. Aber gegen Dämonen durchaus gewaltbereit. Amen. Aber wir sind nicht extrem. Wir sind nicht nur Geld, nur Arme, nur Mission, nur Gebet, nur Glauben, nur Zellen, nur Lobpreis, nur Anbetung. Wisst ihr, nur, es gibt diese Nur-Gemeinden. Und ich habe immer gesagt, ich will eigentlich keine Nur-Gemeinde sein, ich will eine Alles-Gemeinde sein. Aber nicht alles um jeden Preis, sondern ausgewogen. Soll, ja, das schafft man nie immer. Es gibt immer mal Zeiten, da ist man mal mehr in der Richtung unterwegs, immer mehr in der Richtung. Aber alles führt letztendlich dazu, ein bisschen rechts und links extrem zu werden, um dann deine Mitte zu finden. Und dann da weiterzugehen. Ich glaube, dass wir das als Gemeinde ganz gut hinkriegen. So, wir sehen im Kontext nicht, ausgesprochen nicht, dass jeder von Jesus den Auftrag bekommt, alles zu verkaufen, was er hat. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Ich glaube, die habe ich euch auch auf der Folie. Alle auf einmal. Ja gut, erzählt ihr alle auf einmal schon. Können wir kurz drüber reden. Das ist übrigens ein Alabasterfläschchen, was da steht, dass ihr das einordnen könnt. Ich denke, das ist ein ägyptisches, aber das war so in der Zeit etwa. So sah ganz wertvolles Öl und Parfüm aus. Das war in solchen Fläschchen drin. Lass uns mal Zachäus uns überlegen, wie war das bei dem? Ihr wisst, das war der Knabe auf dem Baum. Hat er so klein war und auf den Baum kletterte und gucken wollte, oh, Jesus war da. Und dann geht Jesus unter den Baum durch und sagt, übrigens, Zachäus, mit dir möchte ich gerne ein Abendessen haben heute. Oder Mittagessen oder was auch immer. Und dann lud Zachäus sofort Meister und lud dann die ganze Jüngerschaft ein. Und sie saßen dann da und Matthäus voller Freude bekehrt sich so richtig knackig. Er bringt sein Leben in Ordnung. Das Erste, was er macht, ist machen echte Bekehrungen, siehst du das, daran, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Die sagen nicht, na jetzt ist ja alles gut, ich habe die Bedrohung und die Belohnung, ich lasse das mal alles vergessen. Sondern sie sagen, oh Moment, Gott, was von den Dingen muss ich in Ordnung bringen? Ist nicht immer alles dran. Aber Gott kann einen Schwerpunkt legen, kann sagen, jetzt demütige dich mal hier, bring mal das in Ordnung. Wo ich mich bekehrt habe, habe ich erst mal zwei Geschäften einen Brief geschrieben, den ich was geklaut habe. Ich habe gesagt, übrigens, ich habe das und das gestohlen oder gehehlt, gestohlene Ware. Ich bin jetzt Christ, ich kann das nicht mehr. Bitte sagt, wie ich das zurückzahlen soll. Ich habe kleines Einkommen, aber ich will. Das war so mein Anfang als Christ. Und da habe ich mit einigen Leuten entschuldigt. Und er war auch so ein Typ. Ne? Matthäus war knackig bekehrt und sagt, jetzt muss ich erstmal was in Ordnung bringen. Ich gehe mal zu jedem hin, dem ich beschissen habe. Entschuldigt das Wort im Gottesdienst. Den ich betrogen habe. Und ich gebe jedem, wie ist es, Zweifache? Vierfache. Wow, das ist ein Geschäft, oder? Das Vierfache zurück. Das war die beste Anlage damals, sich von Zachäus mal betrügen zu lassen. Beste Anlage der Zeit damals. Vierfach, 400% zurück. Yeah. Und dachte, und weißt du, ich mache noch was, dachte, ich bin ja jetzt Christ. Ich gebe die Hälfte von meinem riesigen Vermögen den Armen. Jetzt ein Pharisäer da gewesen wäre, der Jesus vorher gesehen hat in dem anderen Bereich, der hätte gefragt, und was ist mit der anderen Hälfte? Die willst du doch nicht etwa für dich behalten, oder? Jesus war begeistert. Du liest mit keinem Satz, dass Zachäus noch einen Cent irgendwo hingeben musste oder gar seinen ganzen Besitz verkaufen musste. Wo war der Unterschied zwischen dem reichen Jüngling und zwischen diesem Steuerbetrüger, Zolleinnehmer? Der Unterschied war das Herz. Für den einen war das Geld sein Gott. Das will ich nicht hergeben. Der hat es festgehalten. Wenn wir an irgendwas festhalten, ist es gefährlich. Hab immer offene Hände. Lass die Dinge vor dir stehen, die Gott dir hinstellt. Freu dich dran, aber du brauchst gar nicht verteidigen oder festhalten. Weißt du, Inflation und alles ist sowieso Geschichte. Haben wir in unserem Land schon zweimal erlebt im letzten 100 Jahren. Dass Geld von heute auf morgen nichts mehr wert war. Also was soll das? Wer kann das festhalten? Wenn es kommt, kommt es. Gott hat uns trotzdem, wird uns trotzdem versorgen, hat andere Wege. Das Herz war der Unterschied. Zachäus war freigebig, er hatte kein Problem mit Geld. Er konnte genießen, sicherlich, aber er konnte auch geben. Er war völlig führbar vom Herrn. Er musste nicht irgendwo einen Gewaltakt machen, um selbst Demut zu lernen oder eine Haltung zu ändern. Seine Haltung war okay. Er hat sich wirklich verändert und hat es gezeigt, ohne dass er es hätte gemüsst. Petrus. Wir wissen, dass Petrus ein Haus besaß und auch eine kleine Firma mit Angestellten, die für ihn fichten. Er war Unternehmer. Und offensichtlich hatte er entweder seine Boote nie verkauft oder er hatte schon wieder neue gekauft. Denn nach der Jesu-Auferstehung lesen wir, dass er seinem Gewerbe wieder nachging. Auch ein Gedanke wert. Oder die reichen Frauen, die Jesus unterstützen. Auch da lesen wir nicht, dass Jesus sofort alles Geld von ihrem Bankkonto abhob und in seinem Dienst implementierte. Sondern wir lesen, dass diese Frauen voll Freigabe, wie sie das für richtig hielten und wie es dran war, gaben und ihren Meister versorgten. Und all die Jünger waren ja wahrscheinlich über 100 Leute, die mit ihm so rumzogen. Es war ja schon auch, ne, der Dienst war nicht billig. Oder die Sünderin, deswegen habe ich das Alabasterfläschchen genommen. Die zu Jesu Füßen war und brach dann diesen Porzellankopf oder Kristallglaskopf und salbte die Füße mit diesem Jahresgehalt teuren Öl. Und Judas, hey, das hätten wir doch verkaufen und den Armen geben können, sagte er. Weil seine Haltung war nicht okay. Die Bibel sagt, er war der Dieb. Er hat aus der Kasse eingesteckt. Und er hat es für seine eigenen Sachen verbraucht. Er hat nichts gespendet, er hat nur von den Spenden andere genommen. Er hat eine ganz miese Haltung gehabt. Und er kam mit so einem Argument. Der war nicht interessiert an den Armen, er hat nie was den Armen gegeben. Er war an sich interessiert. Er hatte den Beutel, er war der Kassierer des Dienstes Jesu. Auch eine interessante Anordnung, ne? Dass Jesus dem Mann das Geld anvertraute. Wow. Aber es war eine Prüfung und er hat sie nicht bestanden, leider. Der Hauptmann Cornelius, der den Juden sogar den Bau eines Gemeindehauses finanzierte, er war offensichtlich kein armer Mann. Und auch hier lesen wir nichts davon, dass er alles verkaufen musste, seine Großfamilie in Zelten unterbringen musste und sein Haus verkaufte und alles. Käse. Der Mann war gesegnet. In der Urgemeinde wurde je nach Bedarf ein Grundstück oder ein Haus verkauft, um die Not anderer zu lindern oder die Gemeinde zu unterstützen. Das war Standard, das machte man so. Und da gab es ein Ehepaar, die hatten ein Problem damit. Die durften ihr Land behalten, Hananias und Sapphira. Aber sie verkauften es, weil zuvor hatte das jemand anderes gemacht und das wurde dann sogar lobend erwähnt, wahrscheinlich in einem Gottesdienst oder in irgendeiner Weise von Petrus. Er sagte, guck mal, der hat das gemacht, deswegen können wir jetzt den Familien hier helfen. Und dann sagten die, oh, ich will auch mal so erwähnt werden. Das war eine ganz miese Haltung. Verkauften ihr Grundstück, säckelten die Hälfte ein. Und die andere Hälfte, übrigens, wir haben ein Grundstück extra verkauft für die Gemeinde und bitte Pastor Petrus, nimm das Geld. Das hat sie beide das Leben gekostet. Nicht, dass sie das Grundstück nicht ganz übereignet hatten, sondern dass sie gelogen hatten. Kommen wir am Abendmahl noch drauf. Sie haben den Leib des Herrn, das ist die Gemeinde, nicht wertgeschätzt. Sie haben sie verachtet. Sie haben sie belogen und betrogen dadurch. Petrus sagt, ihr hättet doch alles behalten können, ist doch gar kein Problem gewesen. Aber warum kommt ihr und sagt, dass ihr das und das getan habt und habt es nicht wirklich getan? Hier ist eine heilige Atmosphäre. Hier ist der Heilige Geist, der Leiter des Hauses. Wie könnt ihr sowas wagen? Also es geht um das Herz, das war der Unterschied zwischen dem reichen Jüngling und zwischen den anderen, die wir uns jetzt angeschaut haben. Gott hat kein Problem, wenn du Überfluss hast. Er hat kein Problem, dir ein zweites, ein drittes und ein viertes Auto zu geben. Er hat kein Problem damit. Das gestern beim Bebo gesagt. Wir haben das Problem mit sowas. Wie kann der 4 Autos haben und der hat nur einen? Das ist ungerecht. Leben wir im Kommunismus oder was? Da gab es das auch, gell, Thomas? Die Bonzen hatten auch 2 und 3 und 4 Autos. Nein, Gott hat kein Problem mit Wohlstand. Guck dir das Leben der Patriarchen im Alten Bund an. Du wirst überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass Gott ein Problem hat, wenn jemand Wohlstand hat. Wenn Abraham 300 und x allein Soldaten in seiner Stadt, nenne ich es mal, hatte, die er anführte, er war der Führer von einem Großunternehmen mit Tausenden von Vieh jeder Art. Hat Gott ein Problem gehabt? Nee, Gott hat gesagt, ich liebe Abraham, ich singe dich. Und übrigens, du solltest auch ein Segen sein. Er hat kein Problem mit Segen, weder bei David noch Salomo noch sonst was. Er hat ein Problem, wenn der Segen uns zur Falle wird. Wenn wir mit dem, was Gott uns gibt, mies umgehen. Wenn wir eine Haltung haben wie ein Bettler, der nimmt und festhält und auf keinen Fall was weitergibt, weil wer weiß, was morgen kommt. Das ist Geiz, das ist ein Geist. Lass uns einen anderen Geist haben und damit umgehen. Ich weiß von einigen christlichen Millionären, die mit ihrem Reichtum großartige Dinge für das Reich Gottes getan haben. Die Einstellung unseres Herzens ist entscheidend für das Empfangen von göttlichem Wohlstand. Denn meine Bibel sagt, wenn ich im Kleinen treu bin, gibt er mir Großes. Was ist Großes? Oh, Großes? Nein, auf keinen Fall Großes. Ich hatte mal jemanden, ein guter Freund, aber er hatte hier keine Erkenntnis. Ich sprach mit ihm über Wohlstand. Und er hatte wirklich ein gutes Gehalt. Richtig, richtig fettes Gehalt. Und er sagte, weißt du, Bernd, uns geht's gut als Familie. Wir haben ein tolles Haus, wir haben ein fantastisches Gehalt. Ich brauche doch gar nicht mehr. Dann sagte ich nur, was bist du ein Egoist? Ich brauche nicht mehr. Aber was ist, wenn Gott dir mehr geben will, damit du mehr Segen sein kannst für andere? Denkst du nur an dich? Denk doch mal an das Reich Gottes. Wir brauchen Menschen mit viel Geld, damit wir tun können, was Gott tun will. Es kostet alles Geld, jedes Ding, was wir drucken lassen. Jede Predigt, die hergestellt wird. Jeder Tag, den wir im Internet was machen, kostet Geld. Warum lässt du dich nicht gebrauchen? Lässt dich nicht segnen mit mehr? Wenn du alles hast, ist ja fantastisch, dann lass doch überfließen. Es gibt viele Leute, die freuen sich, wenn du ihnen was gibst. Viele Gemeinden, die freuen sich, wenn du ihnen was gibst. Viele Missionswerke, die freuen sich, wenn du ihnen was gibst. So, sei doch bibelzentriert und erwarte doch mehr als genug. Erwarte ein Problem mit dem mehr als genug. Ich hatte einen anderen mal, der sagte, oh, Pastor Trümper, ich habe 3 Häuser. Ich fühle mich so schlecht. Sag ich, warum denn? Ich habe mehr, als ich brauche. Das ist nicht Gott gewollt. Sag ich, wie kommst du denn da drauf? Er hat mir dann seine Theologie verraten und die war so weit weg von allem, was ich glaube und was ich aus dem Wort herausgefunden habe. Ich war einfach nur traurig. Ich konnte ihn auch nicht umstimmen. Es war seine Meinung. Er schämte sich. Und das ist so einer von den Typen, der vielleicht wirklich deutlich früher sein Leben aufgibt aus Sorge, völlig religiöser Art und ungeistiger Art, dass er ja vielleicht Gott betrübt. Und er tut es nicht. Gott liebt es. Gott will den Segen. Wenn er damit ein Segen sein will, soll er Gott fragen, was er tun soll. Aber auch da fragt Gott. Ne? Wir geben nicht einfach nur weg, nur weil wir haben. Wir fragen Gott, wohin wir es geben sollen. Das, glaube ich, ist gerade ein Punkt hier. Ne? Wir wissen, was Johannes gesagt hat, der Täufer. Er sagte, übrigens, wer was doppelt hat, soll es teilen. Bergpredigt gibt es ähnliche Aussagen. Wenn du 2 Sachen hast, gib eins weg. Und das kannst du tun, solange bis du wirklich nur noch ein Hemd hast, ein Unterhemd, eine Unterhose. Das geht. Und das ist auch biblisch, weil steht ja drin. Aber im Kontext lesen wir, dass Jesus uns für die Zeit nach seiner Auferstehung, der Ausgießung des Heiligen Geistes einen anderen Weg gezeigt hat. Er hat vorher ständig darüber gesprochen und er selbst hat auch so gelebt. Er hat nur den religiösen Leuten gesagt, übrigens, es ist gut, wenn ihr gebt. Ändert eure Haltung, hat er damit eigentlich gesagt. Habt eine gebende Haltung, verändert da was in eurem religiösen Denken. Damit fangt ihr schon mal an zu verstehen. Aber was er eigentlich meinte war, wenn ihr den Geist habt, der Geist, der euch in alle Wahrheit leitet, dann seid ihr in der Lage zu sehen, was euer Vater im Himmel gerade tut, nach Epheser 2,10. Ihr seht vorbereitete Werke. Ihr wisst, was, wann und wo und wie dran ist. Ihr müsst nicht einfach als Blaue, wie so ein Blinder, ne, bum, 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 sein Gewehr leer rattern und hoffen, dass er irgendwas trifft. Sondern wir können zielen und wissen genau, Ziel erreicht, Ziel getroffen. Das Leben im Geist heißt nichts anderes, als sich von Gott führen zu lassen. Ich habe das ein paar Leuten schon mal gesagt, weil das mal ein Thema war. Deswegen denke ich, ist vielleicht bei mehreren auch dran. Wenn bei mir jemand kommt und sagt, lass uns doch mal sammeln für die Familie, die ist gerade in Not, werde ich immer sagen, nein, ich gebe nichts. Du bist doch der Pastor. Ja, ich bin ein Mann Gottes und ich habe meinen Herrn. Ich werde mit ihm drüber reden, aber ich werde nichts geben, es sei denn, er sagt mir was. Wir sammeln gerade für die, die haben so eine Not in dem Land. Denk doch mal weiter. Wenn du in der Lage wärst, alle Not auf einmal zu hören, die nur in Limburg ist, wie viele Sekunden kämst du mit deinem kompletten Vermögen aus, um das zu lindern? 1, 2, 3 Sekunden, ich weiß nicht, vielleicht nicht mal eine. Also das kann nicht der Weg sein, der funktioniert, oder? Immer nur zu geben, wenn ich Not sehe. Not ist immer da, Not wird immer um uns herum sein. Und wenn ich Leuten gebe, die in Not sind, gerade wenn es Christen sind, dann mache ich oft Folgendes. Ich verhindere ihren Glauben. Weil ich löse dann ihr Problem. Und sie merken dann, ach ja, der Bernd, der hat mir jetzt gerade geholfen, das ist gut, es geht weiter. Bis das nächste Problem kommt. Was wird er tun? Wird vielleicht direkt kommen und sagen, übrigens, ich habe ein finanzielles Problem, könntest du mir nochmal was geben? Was erziehe ich mir da? Ich erziehe mir einen Bettler. Aber keinen gläubigen, mündigen Christen, der lernt, mit seinem Problem zu dem zu gehen, der sagt, alles Silber und Gold ist mir. Und der jeden von uns führen möchte, dahin. Wie viel schöner ist es doch, wenn ich ein Problem habe, von dem, sag mal, außer meinem Leiter, da, mit dem sollte ich natürlich seelsorgerlich über Dinge reden können, aber von dem sonst eigentlich niemand was weiß. Und dann kommt irgendwann irgendjemand, steckt mir ein Kuvert zu und sagt, übrigens, Gott hat mir gesagt, ich sollte das geben. Auf die Weise entstehen die schönsten, kraftvollsten Zeugnisse über das Wirken Gottes. Das machen wir kaputt, wenn wir ständig die Brieftasche ziehen. Überall, wo eine Not ist, naja, müssen wir ja was tun. Ich habe ja nun mal mehr als andere, also muss ich ja auch was tun. Wer hat dir das gesagt, dass das der Weg ist? Wenn der Heilige Geist dich führt, das zu tun, sofort, instantly, tu das. Und er macht das. Er führt das sehr, sehr unverschämt auch manchmal. Hat mich schon sehr unverschämt gefühlt, wo ich denke, oh, so viel, ja, okay. Aber in anderen Bereichen habe ich überhaupt kein grünes Licht gehabt, wo alle möglichen Leute sammeln und tun, weil sage ich, sorry, ich bin nicht dabei. Aber du musst doch Vorbild, nee, ich bin kein Vorbild für Aktionismus, ich bin Vorbild für das Hören des Herrn vielleicht, ja. Aber das kann ja auch nur für mich sein, ich kann nur hören, was er mir sagt. Möglicherweise sagt er dir ja was ganz anderes. Dann tu das, was er dir sagt. Ja, ich bin da kein Maßstab. Gott geht mit jedem von uns um. Und das ist ja das Schöne am Leben im Geist. Es sprengt alle Dimensionen religiösen Denkens und Formalismus. Er führt uns weise und führt uns sicher. Und dann brauchen wir auch keine Angst haben, oh, muss ich jetzt noch mehr geben? Ich habe jetzt gerade so viel auf dem Konto, ich habe eine Lohnerhöhung. Oh Herr, darf ich das behalten? Ist doch gar nicht die Frage, ist doch gar nicht dir. Als Jünger sind wir doch Verwalter und nicht Besitzer. Ich darf es verwalten, ich darf es genießen, ich darf es für mich ausgeben. Und wenn der Herr sagt, ich soll es geben, dann darf ich es geben. Wo ist das Problem? Dass das vielleicht noch niemand von uns hundertprozentig beherrscht, sollte doch hier nicht das Hindernis sein, den richtigen Weg weiterzugehen. Ja? Gott mag Kinder, die lernen, nicht Kinder, die perfekt sind. Ich habe noch keins getroffen. Okay, zurück zum Thema. Wo waren wir? Ja, Matthäus 19. Nee. Doch, nee, haben wir noch nicht. Okay, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Das ist ein Anschluss an die Geschichte von vorhin. Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann errettet werden? Habt ihr euch jemals gefragt, warum die Jünger an dieser Stelle so nervös wurden? Ja, es gibt eine Stelle, da sagen sie, wir haben ja alles verlassen. Das heißt, noch nicht alles verkauft und gespendet. Wir haben alles verlassen, wir haben unser Zuhause verlassen, wir haben unser Geschäft und Schwiegervater zurückgegeben oder keine Ahnung was. Warum waren die so nervös? Weil im Judentum eins klar und unverschämt klar war. Wohlstand hat was mit Gottes Gunst zu tun. Das weiß bis heute jeder Jude. Jeder Jude. Das ist ganz klar gewesen. Wir müssen uns das klar machen, weil wir oft aus der Religion und Tradition heraus andere Dinge gehört haben und das manchmal zu sehr verinnerlicht haben. Wohlstand ist ja bloß nicht. Ist gefährlich. Weil Leute mit Geld sind fies. Ist ja so, Einstellung. Haltung sind es. Alles Betrüger, wer viel Geld hat, der kommt irgendwie, das ist nicht so richtig. Ja? Da ist ein Denken da und das müssen wir brechen. Sag Moment mal, Geld ist so gut wie der Besitzer oder bei uns der Verwalter. Ich kann ein Waisenhaus bauen, ich kann einen Killer anstellen, ich habe das immer wieder gesagt. Die beiden Möglichkeiten und viele andere habe ich mit Geld. Mit demselben Geld kann ich dasselbe tun. Das oder das. Es liegt also an mir, wer bin ich? So gut wie ich bin, wird mein Geld sein. Wenn ich egozentrisch bin, egoistisch und alles nur um mich geht, dann werde ich mit meinem Geld auch nur das Reich von mir bauen und nicht das tun, was Gottes Reich eigentlich will. Also die Jünger waren schockiert und das lasse ich mal einfach so stehen. Wir müssen hierzu wissen, dass für die Juden Wohlstand ein Gottesgeschenk war, ein Zeichen göttlicher Gunst. Nehmt das mal mit, dieses Selbstverständnis. Und dann merkt mal, dass wir nie vom Segen des Gesetzes befreit wurden. Vom Fluch ja. Ja, die zweite Hälfte vom 5. Mose 28 wurde unser Leben eliminiert. Wenn wir in ihm sind und seine Worte in uns bleiben, ist das nicht mehr unser Thema. Aber der Segen wurde ausdrücklich weitergegeben an uns. Lest Galater 3. Er wurde an uns überschrieben. Wir sind die Erben Abrahams und haben damit Erbschaftsansprüche in einer Art, die wir noch lange nicht geltend gemacht haben. Glaubt's mir, wir sind gerade am Anfang. Und diese Predigt ist vielleicht für dich überhaupt der erste Schritt, mal in die Richtung zu denken und zu sagen, boah, stimmt ja, mein Vater war ein armer Schlucker, mein Großvater auch und der Urgroßvater auch und davor weiß ich es nicht genau. Aber mein himmlischer Vater, der ist ja doch ziemlich reich. Und wenn das stimmt, was Marian uns vorhin verraten hat, dann haben wir ja Zugang zu all dem, was ihm gehört, weil ich habe ja alles, was mir gehört, längst ihm gegeben. Oh, der Deal macht Sinn. Der macht mehr als Sinn. Und dann verstehen wir vieles auch und fragen uns natürlich jetzt, was hat da Jesus jetzt gerade gesagt? Er sagt, Kamel und Nadelöhr und so schwierig ist es, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen? Oh mein, der Pastor verwirrt mich gerade. Lesen wir doch mal weiter. Matthäus 19, 26, zwei Verse später. Jesus aber sah sie an, nachdem sie so entsetzt waren, und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Wisst ihr, warum er das sagte? Er blickte voraus an einen Ort, wo die Jünger überhaupt noch nicht verstanden, was da kommen würde. Die haben nicht mal die Kreuzigung verstanden, zu dem Zeitpunkt, die kommen sollte. Er blickte hinter die Zeit des Gesetzes. Dann, wenn das Gesetz seine Kraft verlieren würde für jeden, der Christus nachfolgt, und eine völlig neue Zeit entsteht, nämlich ein Zeitalter der Gnade, wo Werkgerechtigkeit nicht mehr vonnöten ist, um Rettung oder Gottes Nähe zu erleben. Da blickte er hin und er wusste, das wird irgendwann gar kein Problem mehr sein, von Reichen ins Reich Gottes zu kommen, wenn sein Herz richtig ist. Und darum sagte Jesus, was beim Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Er wusste, es würde kommen. Er wusste, sein Tod wäre nicht das Ende. Die Auferstehung würde kommen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes würde kommen auf alles Fleisch. Und jeder, der dann mit ihm gehen würde, der würde seine Haltung verändern können. Das, was Religion nie geschafft hat. Er hat die Haltung nicht verändert. Er hat nur eine Weile eingewirkt und diesen Gummibandeffekt strapaziert. Aber der Heilige Geist in unserem Geist verändert unsere Haltung am Kern. nämlich im Geist selbst von uns. Durch die von Paulus, nun bereits durch die inzwischen geschehene Auferstehung Jesu, im Gnadenzeitalter geschriebenen Worte, wird es sehr deutlich, dass Gott uns gerne segnet. Also schauen wir jetzt mal dahin, wo Jesus vorhin von gesprochen hat, wo er aber zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht war, nämlich im 1. Timotheusbrief. Und da steht, Kapitel 6, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum... Oh, Mensch, ein unreligiöses Wort. Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Keine Hoffnung auf Reichtum sollen wir setzen, denn der Reichtum trägt nicht. Das ist die eine Seite der Medaille. Reichtum ist morgen so schnell weg, wie er heute gekommen ist. Vor allem, wenn es schnell gekommen ist, der geht auch schnell wieder. Hart erarbeitet, der hat oft einen höheren Bestand, wenn Weisheit mit im Spiel ist. Wir dürfen Geld genießen. Sag mal, ich kann Geld genießen.
Ich kann Geld genießen.
Ich darf Geld genießen.
Ich darf Geld genießen.
Das ist die Lehre dieses Abschnittes. Ich darf es, aber ich darf es nicht lieben. In dem Moment, wo ich Geld liebe, verliere ich ganz, ganz viel. Wir sollen nicht festhalten, sondern auf zweierlei Weise mit Reichtum umgehen. Wir sollen genießen, also uns daran erfreuen und Gott dankbar sein, und wir sollen damit freigebig sein. Halleluja. Und ich bin jetzt nicht mehr freigebig mit der Zeit. Wir werden dann wahrscheinlich einen 4- oder 5-Teiler draus machen. Macht ja nichts, nach 6 Jahren darf da mal ein bisschen öfters drüber gesprochen werden. Ich glaube, das reicht bisher. Das war viel Stoff, viele Schriftstellen, viel Klarheit, viel Wahrheit und viel Herausforderung, glaube ich, für manch einen hier. Wenn du das noch nie gehört hast, ist das bestimmt eine große Herausforderung. Aber wer wehrt sich schon gegen Wohlstand? Auf Dauer meine ich. Wenn du merkst, das ist wirklich Gottes Wille, und du spürst, der Geist bestätigt dir auch das, was du hier hörst. Du liest es nochmal nach, du findest daraus ja wohl, dass es wahr. Weißt du, bei all dem Wohlstand, über den wir jetzt gesprochen haben, ist es ja doch nur die Folge eines Wohlstandes, der der Kern von allem ist. Stehe ich wohl mit Gott? Bevor ich das tue, ist die Bibel für mich ja doch erstmal nur ein Buch mit 7 Siegeln. Und naja, ganz ehrlich, es ist interessant. Faszinierend. Aber es ist nicht viel mehr als ein Buch, was über einen guten Gott schreibt, was Jesus als einen guten Mann mir auch näher bringt, aber was noch nicht meinen Geist erneuern kann. Wohlstand fängt da an, wo ich einen Schritt auf Gott zugehe und sage, Gott, ab heute treffe ich 2 Entscheidungen. Erstens, ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich hab und bin, mit jeder Schuld in meinem Leben, genauso wie mit jeder Gabe, jedem Talent, jeder Fähigkeit. Ich übereigne es dir. Und ich will ab heute, dass du mich führst. Weil du bist der Führer meines Lebens, der mich nie in eine Sackgasse reinschickt. Er ist im Hubschrauber bei unserer Lebenskarte und sieht genau, welche Abkürzung mir was bringt und wo ich etwas zu befürchten habe. Er führt mich weise. Ich sehe immer nur die nächste Kreuzung aus meiner Perspektive. Und er guckt von oben und sieht mein Leben. Er kann dir sagen, lass das sein, mach das, geh dahin, mach den Beruf. Ja. Und die 2. Entscheidung ist, Herr, ich nehme alles, was du für mich hast. Und ich will für dich leben von heute an. Das ist der Deal. Jesus sagt, wer zuerst nach mir trachtet, nach meinem Reich, nach der Beziehung mit mir, der bekommt damit alles andere, was er braucht. Du brauchst dir nie mehr Gedanken machen, brauchst dir nie mehr Sorgen machen. Ich lebe seit vielen Jahren inzwischen völlig sorgenfrei. Heißt das, dass nie was anklopft? Dass es immer leicht ist? Nee, überhaupt nicht. Es ist manchmal sehr, sehr herausfordernd. Aber in dem Moment, wo ich mir sonst immer Sorgen gemacht hätte, da sage ich jetzt, danke Jesus, dass du dir da Gedanken drum machst und das Problem löst. Ich mache, was ich kann, für dich, was ich verstehe, und ich weiß, du machst alles, was mir fehlt. Weil die Bibel sagt, dass er all meinen Mangel ausgleicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er ist reich, er hat keine finanziellen Probleme und er hat auch keine Probleme mit Weisheit oder irgendwas anderem. Ich habe die manchmal, aber er hat die nicht. Deswegen darf ich seit Jahren ohne Sorgen leben. Das ist so schön. So schön. Ich wünsche es jedem von euch, ein sorgenfreies Leben. Das heißt nicht, wie soll ich sagen, nicht Unverbindlichkeit oder Gleichgültigkeit, überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, ein sehr fleißiger Mensch und der Dinge versucht richtig zu tun, das durchaus. Aber ich weiß, dass meine Grenzen sehr schnell erreicht sind und seine, weiß ich, er gleicht es aus, was mir fehlt. Steht doch mal mit mir auf, bitte.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.